Hallo und herzlich willkommen zu Radio Webwelle Campus Talk. Mein Name ist Laura Falter und ich bin heute wieder euer Host. Es dreht sich alles rund um das Thema Zukunftsfähigkeit unseres Schulsystems. Und wie immer hat die Campus Talk Redaktion einen spannenden Gast für euch eingeladen. Das heutige Thema ist Inklusion, Schule für alle. Und zu Gast ist Herr Helmut Habereder. Er ist Schulleiter der Grundschule Theodor Eckert und somit Leiter einer Schule mit 4 Inklusionsklassen. Ich bin sehr froh, ihn heute hier im Studio zu haben. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die neue Folge. Viel Spaß!
Radio Webwelle. Der Campus Talk.
SchülerInnen mit speziellen Förderbedarf sind durch die Förderschule oft räumlich von RegelschülerInnen getrennt. Doch das macht die Integration in die Gesellschaft nicht immer leicht. Inklusionsschulen wollen diese Hürde überwinden. Und um diese Fragen zu klären, was Inklusionsschulen sind und was diese bringen, haben wir Herr Habereder hier. Er wird uns unsere Fragen aus seiner Perspektive beantworten. Hallo Herr Habereder.
Hallo, herzlich willkommen sozusagen. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Helmut Habereder und bin der Schulleiter der Grundschule Theodor Eckert in Deggendorf. Und wie Sie gerade gehört haben, hat meine Schule, unsere Schule, 4 Partnerklassen, die sich ergeben aus einer Zusammenarbeit mit dem St. Notker-Zentrum und uns. Aber wir sind aktuell auch auf dem Weg, der Schule das Inklusionsprofil zu geben. Und da sind wir einfach beim Abwarten, ob wir das Profil jetzt bekommen können. Es ist beantragt, aber es ist ein spannendes Warten auf uns. Und ja, ich hoffe, dass es wirklich klappt und freue mich da auch drauf, auf diese Arbeit.
Mhm. Dann fangen wir mal mit einer leichten Einstiegsfrage. Und seit wann sind Sie eigentlich Schulleiter an der Theodor Eckert?
Spannende Frage. An der Theodor Eckert bin ich wirklich erst seit diesem Jahr. Habe die Stelle übernommen von meiner Vorgängerin, die ich sehr gut gekannt habe oder immer noch kenne natürlich, die sind im Ruhestand gegangen. Ich muss aber sagen, ich war schon vor 5 Jahren an der Schule Theodor Eckert, damals Konrektor, und zwischenzeitlich war ich an der Schule in Leiling. Und die Grundschule Leiling hat das Inklusionsprofil bereits. Das heißt, Inklusion ist ein Thema, das mich seit vielen Jahren umtreibt. Und natürlich auch an der Eckert mit den Partnerklassen und auch mit der neuen Idee, das Profil neu zu beantragen. Insofern ist es was, womit ich gern arbeite und sage, Mensch, da sind die Herausforderungen einfach groß und spannend für mich, aber auch für mein Kollegium.
Mhm. Wie sind Sie denn dann auf dieses Thema Inklusion überhaupt gekommen?
Jetzt in Eckert ist es letztlich eigentlich, ja, man kann schon fast sagen, ein bisschen vorgegeben, denn diese Partnerklassen, die wir haben, die gibt es mittlerweile seit über 10 Jahren. Also schon lange vor meiner Zeit kam die Idee auf, dass man gemeinsam eine Klasse bildet. Vielleicht erkläre ich ganz kurz, was ist eine Partnerklasse? Mhm. Eine Partnerklasse besteht aus Schülern der Grundschule Theodor Eckert und aus Schülern des St. Notker-Zentrums. Und in großen Phasen versuchen wir zusammenzuarbeiten, das heißt Fächer wie Kunst, Sport, Musik, die jetzt nicht besonders leistungsorientiert sind. Da schaffen wir es wirklich, mit einem kompletten Klassenverband zu arbeiten. In anderen Fachbereichen wie Deutsch oder Mathe, wenn es stark um Leistung geht, muss man natürlich immer mal differenzieren und den Verband auseinanderziehen. Was aber auch bedeutet, wir arbeiten mit 2 Lehrkräften, das ist praktisch ein Eckert-Lehrer und ein Notker-Lehrer, plus ganz, ganz viele Schulbegleiter, und das macht es natürlich spannend. Also das so viel zum Thema Partnerklasse. Und wie gesagt, das gibt es seit sehr, sehr langer Zeit, so dass es in Eckert eigentlich klar war, dass man an diesem System weiterarbeiten muss, ganz klar. Das ist das, was wir wirklich gut können.
Mhm. Und Sie wollen jetzt mit der Theodor Eckert zur Profilschule werden. Können Sie noch mal kurz erklären, was Profilschule dann bedeutet?
Mhm. Als Profilschule Inklusion bedeutet jetzt, dass man eben nicht nur in der Partnerklasse Kinder mit Handicap hat, sondern dass die wirklich in allen Klassen gestreut mehr oder weniger sind. Das ist ja eigentlich das, was wir seit vielen Jahren umsetzen sollen. Also jede bayerische Schule oder ja deutschlandweit soll eigentlich inkludiert arbeiten. Und mit dem Profil ist es dann so, dass wir das auch versuchen umzusetzen in alle Regelklassen rein. Das heißt, wir erweitern im Prinzip nochmal unser Thema Inklusion.
Mhm. Dann haben wir ja eigentlich mit der Begriffserklärung schon geklärt, was eigentlich der Unterschied zwischen Profilschule und Partnerklasse ist.
Ja, richtig.
Würden Sie dann sich auch wünschen, wahrscheinlich, dass in allen Schulen in Zukunft, also dass alle Schulen Profilschulen werden?
Also ich würde mir das wünschen. Andererseits ist es so, ich sehe es nochmal ein bisschen anders, nämlich in meinen Augen ist es nicht nur notwendig, dass man Profilschule wird, sondern dass man wirklich diese Vorgaben eigentlich umsetzt, auch ohne Profilschule zu sein. Ja, das ist bei uns nochmal eine andere Sache, wenn wir sagen, naja, jetzt arbeiten wir seit vielen Jahren mit den Partnerklassen. Aber letztlich sage ich, Inklusion ist was, was einfach dazugehört. Also das gehört in die Gesellschaft rein und in die Schule sowieso. Und ich stelle schon fest, da gibt es also durchaus immer wieder einfach Probleme, wie geht man an Sachen heran? Also gerade im Umgang mit Schülern mit Handicaps.
Mhm, ja. Wird Lehrpersonal eigentlich, also allgemeines Lehrpersonal, irgendwie geschult in so eine Richtung in der Ausbildung? Nicht wirklich, oder?
Leider nein. Also Sie reden jetzt oder sprechen die Ausbildung an der Uni an. Mhm. Und da kann es sein, dass es phasenweise das natürlich gibt. Einzelne Lehrstühle bieten das wirklich an. Zum Beispiel Professor Rank in Regensburg. Mhm. Aber grundsätzlich ist es kein zwingender Baustein der Ausbildung. Das heißt jetzt, wo wir in der Phase 3er sind, also die fertigen Lehrkräfte, haben natürlich die Möglichkeit, sich fortzubilden. Aber es ist kein fester, konstanter Baustein. Und das sollte sich in meinen Augen auf jeden Fall ändern.
Mhm. Okay, ja, das stimmt. Das war wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Also ja. Das ist ja irgendwie wichtig. Man ist doch allgemein auch nicht so geschult, wenn es um so Kinder mit Handicap geht. Aber wenn man als Privatperson ist, immer so die Berührungspunkte nicht so groß und dann Angst.
Genau, das ist wirklich, Sie sprechen genau den Punkt an. Und diese Berührungsängste haben natürlich auch Lehrkräfte, ganz klar. Die sagen, ja, da sind wir ja nicht wirklich dafür ausgebildet. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht mir darum, ja, offen zu sein, flexibel zu sein. Zu sagen, ja, jetzt habe ich da einen Schüler mit Handicap, aber der ist ja letztlich nicht anders. Sondern ich arbeite mit ihm genauso wie mit den anderen, unter anderen Vorzeichen natürlich. Und ich bin anders gefordert, das ist ganz klar, das muss man sagen.
Ja, das stimmt, aber ich finde, dann gehört eigentlich in vielen Bereichen, zumindest mal so eine Schulung oder Fortbildung her, wo man dann mal mit solchen Menschen, also wo man das lernt, wie der Umgang ist. Weil ich weiß, das aus eigener Erfahrung habe ich früher als zahnmedizinische Fachangestellte gearbeitet. Mhm. Und in Metten gibt es ja auch dieses Heim für Behinderte, glaube ich.
Das Lebenshilfeheim.
Ja, genau. Mhm. Und da haben wir auch dann eben Patienten gehabt und ja, man versucht schon mit denen normal umzugehen, weil man sich denkt, ja, die wollen auch wie normale Menschen behandelt werden.
Ja, natürlich.
Aber
ja, genau.
Man hat trotzdem nie so die Erfahrung gehabt.
Ja, das ist richtig. Also das wächst natürlich auch, die Erfahrungswerte wachsen. Aber wichtig ist, Sie haben es gerade gesagt, normal damit umzugehen. Also nicht so, jetzt irgendwie, ja, natürlich ist es im ersten Handling oder in der ersten Begegnung vielleicht ungewöhnlich. Aber trotzdem ist es wichtig zu sagen, naja, ich behandle jetzt den Menschen nicht großartig anders. Ja, manchmal muss man natürlich aufgrund des Handicaps, dass man sagt, ja, ich kann jetzt jemanden, der sehr, sehr schlecht sieht oder fast nichts hört, muss ich halt einfach anders arbeiten. Aber ich denke mal, auch da ist wichtig, dass man auch die anderen darauf einstellt. Und dazu vielleicht ein Beispiel meiner ersten Erfahrung mit Inklusion. Da war ich ja so, zwei, drei Jahre nach der Ausbildung. War in einer Schule und in meiner Klasse gab es einen Schüler und der hatte das Tourette-Syndrom. Mhm. Und da war es wirklich spannend, weil der Schüler halt wirklich Schimpfwörter gesagt hat, konnte er ja nicht kontrollieren. Und die kamen halt einfach irgendwie so mal aus ihm raus. Und da war jetzt so die große Aufgabe, jetzt nicht da zu verzweifeln, sondern den Klassenverband mit einzustimmen, dass die alle sagen, naja, der ist halt jetzt, das ist jetzt nicht das Thema, sondern das ist jetzt einfach sein Ding. Mhm. Er meint es ja nicht böse, sondern er kann in diesem Moment nicht anders. Und dann zu sehen, dass das gut klappt, das ist halt immer so eine echt tolle Sache, dass alle sagen, naja, der ist jetzt einfach da ein bisschen ein Stück weit anders, aber wir nehmen ihn so, wie er ist und das passt für uns.
Ja, das ist auch gut für die Kinder, mal mit sowas auch schon so früh in Kontakt zu kommen eigentlich.
Absolut, ja, genau. Das ist ja das, wo wir jetzt mit den Partnerklassen echt sagen, Mensch, es ist wichtig, dass unsere Schüler auch Kinder mit Handicaps wahrnehmen.
Mhm. Was taten Sie das sagen? Lassen Sie so Inklusionsprofilschulen eigentlich mit dem deutschen Schulsystem dann vereinbaren?
Ja, doch, also das auf jeden Fall, weil wir dadurch, dass wir jetzt versuchen, also wir haben es ja jetzt in diesem Jahr beantragt, wenngleich die Partnerklassen seit vielen Jahren laufen, wir ein Stück weit paar mehr Lehrerstunden kriegen, wenn alles klappt. Und Sie können sich vorstellen, aktuell ist das ein brandheißer Markt, also wir haben echt einen Lehrermangel natürlich. Aber durch sowas ist natürlich auch gewährleistet, dass ich mehr Personal habe, um mit den Kindern nochmal besser arbeiten zu können. Mhm. Und es passt in meinen Augen auf jeden Fall in die Struktur rein, dass man es ja auch zusätzlich, auch wenn ich sage, ja, das ist ein Thema für alle Schulen, aber dass eine Profilschule einfach nochmal, ja, wie drücke ich es aus, vielleicht aktiver, intensiver mit Kindern mit Handicap arbeitet, weil wir auch die Erfahrungswerte einfach haben. Ja, also wir haben durchaus die Anfragen von verschiedenen Nachbarschulen, die sagen, naja, könnt ihr euch nicht vorstellen, den oder den Schüler, wir müssen uns den erst einmal anschauen, dass man, ist das ein Schüler, den wir handeln können, oder ist es vielleicht doch ein Schüler, der ein Förderzentrum muss. Mhm. Auch das war ja lange Zeit in Bayern Thema, dass man die Überlegung hatte, ja, die Förderzentren schaffen wir vielleicht ab. Bis man gemerkt hat, das geht auf keinen Fall. Mhm. Also das ist eine Schuleinrichtung, die unbedingt notwendig ist, ganz klar.
Und da gibt es wahrscheinlich einfach Schüler, die wo halt nicht in eine normale Klasse passen wahrscheinlich.
Oder? Ja, also ein kleines Beispiel ist, jetzt haben wir einen Schüler, der hat eine sozial-emotionale Störung und ich sage jetzt mal, der tickt halt aus, wenn da mehr als 12 Menschen um ihn herum sind. Mhm. Ja, und sie können es auch nicht steuern, sondern das sind einfach zu viele Menschen für ihn. Und jetzt kann ich denen in der Regelklasse mit 24 oder 26 Schülern reingeben, weil er es einfach nicht schafft.
Mhm. Ja.
Und unsere Klassen an der Regelschule sind halt größer.
Mhm.
Das heißt, bei so einem Schüler, da muss ich wirklich schauen, wie kann ich ihm gerecht werden? Und das schaffe ich dann letztlich fast nur mit einem Förderzentrum, das auch die geeigneten Mittel hat und die Räume hat und so weiter und die Ausstattung hat.
Ja, hat es dann bei Erna in der Schule schon mal irgendwie einen Schüler gegeben, den es dann wieder quasi entfernen haben müssen, sage ich jetzt mal, der dann wieder zurückkommen müssen in das Förderzentrum?
Ja und nein. Also wir haben Schüler, die wir in der Regel von den Förderzentren bekommen. Das ist ja so, wenn ein Schüler startet am Förderzentrum, dann kann er ja nach jeder Jahrgangsstufe zurückwechseln an die Regelschule.
Mhm.
Wir haben aber schon auch Schüler, wo wir sagen, jetzt ist der ein Jahr, zwei Jahre bei uns da. Also der wechselt zum Beispiel in der zweiten Klasse und wir stellen fest, der schafft es einfach nicht, weil ihm der Leistungsdruck zu hoch ist.
Mhm.
Oder weil die Arbeitsgeschwindigkeit zu hoch ist. Also das hat man oft so nicht im Blick. Und spätestens dann, wenn man merkt, der Schüler bricht ein, dann ist einfach Handeln angesagt. Also da muss man sagen, naja, ich muss das Beste fürs Kind irgendwie rausholen und kann nicht sagen, jetzt ziehe ich den irgendwie durch, weil der wird seinen Weg machen. Das ist oft so eine Beratungsgeschichte mit den Eltern natürlich, aber der Schüler macht in der Regel seinen Weg. Und dann ist wirklich wichtig, dass man sagt, wie geht er denn diesen Weg? Also muss ich da mit sehr viel Druck arbeiten oder geht es nicht über den Umweg zurück ans Förderzentrum für ihn vielleicht leichter.
Mhm.
Aber das ist wirklich so eine Einzelfallentscheidung in allen Fällen.
Mhm. Wie ist es dann so für so einen Schüler, wenn dann gesagt wird, quasi du musst wieder da zurück, ist das dann für dich Enttäuschung oder ist das denn gleichgültig?
Mhm. Also auch da gibt es unterschiedlichste Erfahrungen. Es gibt Schüler, die nach außen gleichgültig wirken. Wobei man nie reinschauen kann, das ist das Nächste. Also in vielen, vielen Bereichen, wir haben es mit Bildung zu tun, mit Erziehung zu tun und ich weiß in vielen und fast allen Fällen nicht, was ich auslöse, wenn ich Schritt X gehe.
Ja.
Das heißt, nach außen vielleicht lässt er es nicht anmerken, nur innen ist es vielleicht für ihn ein Riesenproblem. Wir haben aber auch Schüler, die das ja als Entspannung wahrnehmen, die also wirklich sagen, ja, jetzt nehme ich Schule wieder als etwas wahr, womit ich gut umgehen kann und dass dem Druck einfach nicht ausgesetzt bin.
Mhm. Ja, das ist schon mal was Gutes, weil der Leistungsdruck da manchmal nicht so einfach.
Richtig, also wir haben ja auch in den Regelklassen, also wenngleich wir ganz klar und transparent beraten, immer wieder Schüler, also da geht es um den Übertritt dann natürlich jetzt unabhängig von Inklusion, die dann weinend im Klassenzimmer sitzen, weil sie einen Dreier geschrieben haben, eine Note, die absolut okay ist, aber wo die Ansage ist, ja, ich muss aufs Gymnasium und dann schaffe ich vielleicht den Schnitt nicht. Also schwierig, wenngleich das bayerische Schulsystem alle Wege aufmacht. Also da sind wir wirklich gut dran.
Das stimmt. Weil wir gerade auch über Noten geredet haben, wie ist denn dann also ein Notensystem in so einer Inklusionsklasse? Also wie werden da die Noten vergeben?
Mhm. Also wir haben entweder inkludierte Schüler, dann kriegen die in manchen Fächern ganz normale Noten, haben aber manchmal auch Notenbefreiungen.
Mhm.
Das beschließen wir über die Lehrerkonferenz, wo wir sagen, naja gut, in den und den Fachbereichen schafft der Schüler das einfach nicht, also kriegt er Notenbefreiung. Das wiederum bedeutet, dass er ein pädagogisches Wortgutachten kriegt im Zeugnis. Ja, steht also keine Note drinnen, sondern steht zum Beispiel drin, der Schüler X hat sich im Fach Kunst, Sport, Musik, vielleicht auch in Mathematik, also wir haben immer wieder Schüler, die hin und her wechseln, sehr positiv entwickelt und man schreibt rein, was kann er jetzt im Vergleich zu vorher praktisch, also Entwicklungsstufen aufzeigen.
Ja, ich finde das ja allgemein ein schönes System, weil man hat ja schon öfter gelesen, dass Noten allgemein ja vielleicht auch nicht förderlich sein können und teilweise ein bisschen subjektiv sein können, ob nicht vielleicht grundsätzlich so mehr Fortschrittsbewertungen eigentlich besser wären. Aber ich glaube, das ist noch mehr ein Thema für ein ganz anderes Ding.
Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Serie.
Ja, wahrscheinlich.
Vor allem, wir haben, also jetzt mittlerweile auch schon viele Jahre her, 2014 ist der letzte Lehrplan. Ich war damals Lehrplan-Multiplikator und dieser Lehrplan heißt der kompetenzorientierter Lehrplan. Und wir haben auch mit dem Ministerium damals diskutiert, drüber geredet, weil Kompetenzorientierung heißt eigentlich, es darf keine Noten geben. Und das ist so eine zweischneidige Sache. Andererseits braucht man die Noten, um einzuschätzen, einzuteilen.
Ja.
Es ist immer so eine Mischung. Das heißt, im Moment läuft es so, wir haben Noten, aber auch die Kompetenzstufen, die erreicht werden können. Wenn wir jetzt dann wieder auf Schüler mit Inklusionsbedarf gehen, dann sind wir genau da, dass da in vielen Fällen die Noten halt fehlen. Mhm. Aber diese einzelnen Kompetenzstufen, die natürlich ein bisschen anders angesiedelt sind, gut aufgezeigt werden können.
Mhm. Wie ist denn das dann bei so einem Übertritt von die Schüler, die wohl in so einer Inklusionsklasse sind? Wie wird das dann halt abgewogen?
Also, wenn die unabhängig ob Inklusionsklasse oder Partnerklasse, ist es so, dass die Schüler, wenn sie jetzt eine Notenbefreiung haben, dann müssen sie eine Aufnahmeprüfung machen. Mhm. Das kann man ähnlich vergleichen, wie wenn sie zum Beispiel an der Montessori-Schule waren. Auch dieser Schüler muss ans Gymnasium oder Realschule eine Aufnahmeprüfung machen.
Mhm.
Wenn er die besteht, kann er dann weitermachen. Und so ist es natürlich auch mit inklusiv geführten Schülern in der Regelklasse. Das heißt, wenn die Noten da sind, ist okay. Man kann mit diesen Noten weiterwandern. In dem Moment, wo eine Notenbefreiung da ist, spricht aber nichts dagegen, dass der Schüler eine Aufnahmeprüfung macht. Bei den Partnerklassen sind jetzt häufig Schüler mit geistigem Schwerpunkt und die wirklich sich echt schwer tun, Leistung zu erbringen. Da ist es häufig so, dass die aus der Partnerklasse entweder an eine weitere Inklusionsprofilschule wandern, im Landkreis Deckendorf wäre das die Mittelschule Metten oder das Gymnasium Metten und dann nach einer bestimmten Zeit letztlich an die Nordkreis wieder zurückwechseln in der Regelklasse.
Mhm.
Also das sind diese beiden Wege. Und wenn wir jetzt von Inklusionsprofilschulen reden, also was unser Ziel ja ist, da ist es so, dass der Schüler, ja, wenn er Noten hat, geht er entsprechend seinen Noten irgendwohin weiter oder aber hat die Möglichkeit, Aufnahmeprüfung an einer anderen Schule zu machen.
Mhm. Okay, jetzt möchte ich noch mal ein ganz anderes Thema. Welche Kriterien entscheiden denn überhaupt, welcher Schüler in so eine Inklusionsklasse kommt?
Also ich habe es gerade gesagt, also wir haben vielleicht aus meinen Erfahrungswerten als Lehrling, wir haben in erster Linie Schüler mit Lernbedarf, sozial-emotionale Schüler gehabt und natürlich auch Schüler, die jetzt körperliche Beeinträchtigungen haben, also Rollifahrer.
Mhm.
Das klappt eigentlich ganz gut. In dem Moment, wo wir so eine Mischform haben, wie wir sie immer wieder mal haben, wo wir so ein K, also körperliche Beeinträchtigung, geistige Beeinträchtigung haben, muss man einfach ganz klar abwägen für das Kind, für den Schüler, wo passt er einfach besser hin.
Mhm.
Und das ist manchmal schon in der Beratung mit den Eltern ja eine schwierige Hausnummer. Weil die Eltern sagen, naja, ihr seid ja, jetzt rückblickend auf Lehrling, Inklusionsprofilschule, es muss doch gehen. Und ich hatte da einen Schüler, wo ich gesagt habe, ich kann diesen Schüler bei mir nicht beschulen, weil er 4 Jahre umsonst rumsitzt. Das geht gar nicht in meinen Augen. Das heißt, es muss sich was entwickeln, es muss was weitergehen bei dem Kind. Und für die Eltern war es erst einmal nicht einsichtig, weil sie gesagt haben, ja, das ist da am Ort und es war relativ nah. Aber es hat dann wirklich mehr Beratungen bedurft, bis klar war, naja, wir können dem Kind nicht gerecht werden. Und da muss man, glaube ich, ehrlich und transparent sein.
Mhm.
Also wenn ich bestimmte örtliche Gegebenheiten habe, Voraussetzungen habe, das Personal nicht habe, ja, dann schade ich nur und zu sagen, ja, nur dass er jetzt da ist, das bringt halt einfach zu wenig. Und das ist manchmal eine Beratung mit den Eltern wirklich nicht einfach.
Okay. Wie wirkt sich denn dann der Lehrermangel, den wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen haben, so auf so Inklusionsklassen aus?
Also, wir haben im letzten Jahr trotz des Lehrermangels glücklicherweise doch viele unserer Inklusionsstunden bekommen.
Mhm.
Und auch den Blick drauf. Und das ist wirklich gut, dass Inklusion einfach für die Staatsregierung wie für die Regierung von Niederbayern ein wichtiger Punkt ist, auch für das Schulamt, sodass diese Stundenzuweisung wirklich gut ist. Da darf ich jetzt überhaupt nicht rummeckern oder sonst irgendwas machen, weil unsere Arbeit einfach gesehen wird. Generell ist es so, der Lehrermangel wirkt sich dann am Stundenpool natürlich ein bisschen aus, weil wir einfach nicht die Lehrkräfte haben, die bestimmte Sachen halten können, sodass da reduziert werden muss. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Im Moment ist da noch alles offen. Ja, weil das A und O wirklich genügend Personal auch ist. Mhm. Dass er wirklich gut mit den Kindern arbeiten kann, um ihnen gerecht zu werden.
Ja. Wie ist das aktuell bei einer an der Schule? Ist das in Ordnung oder darf da noch Bedarf da sein?
Also es ist im Moment wirklich in Ordnung. Das ist alles okay. Eine andere Frage ist auch die Frage der Schulbegleiter. Auch das ist schwierig und man hat natürlich dann oft Kinder, die einen Schulbegleiter brauchen, weil ich einen Schüler habe, der halt in der Einzelsituation überfordert ist. Ja, und durchaus mal anfangen kann, irgendwo so rumzuschmeißen oder der braucht Einzelbetreuung in bestimmten Phasen. Und da ist dann oft so, dass auch diese Schulbegleiter Mangelware sind. Das heißt, wenn der Lehrer allein ist und dann habe ich jetzt eine Regelklasse mit 24 Kindern und habe da vielleicht 3 Inklusionskinder drin, je nachdem, was die verlangen, was sie brauchen, ist das schon eine Wahnsinnsherausforderung. Und umso wichtiger werden so externe Personen, die den Schüler begleiten. Aber im Moment sind wir gut versorgt, muss man ganz klar sagen.
Das ist jetzt ja schon mal gut.
Ja.
Welche Unterstützungen erhalten dann die Kinder mit Förderbedarf noch? Außer Schulbegleiter, gibt es da noch irgendwas oder ist das so das, was hauptsächlich gemacht wird?
Also sie haben praktisch mehr Zeit für irgendwelche Leistungsproben, die sie abnehmen können. Häufig sind sie befreit von Noten. Und daneben gibt es natürlich jetzt den Schulbegleiter, der an ihrer Seite ist. Und was wichtig ist, sind ganz klare Strukturen. Also wie geht man vor? Das ist oft so ein Plan, der auf dem Tisch liegt auch, damit der Schüler weiß, wir haben die und die Fächer. Und das ist was man aber auch in der Regelklasse übertragen. Das heißt, in fast allen Klassen, jetzt bei uns an der Schule, wird der Tagesplan mit den Kindern letztlich besprochen. Also welche Fächer habe ich und was passiert in diesen Fächern? Und das sind alles so wichtige Stützen, die also gerade Kinder mit Förderbedarf manchmal einfach zwingend brauchen, damit sie ihre Tagesstruktur durchhalten können. Also sagen, okay, es wird so und so laufen und ich kann mich darauf verlassen. Besonders sind dann natürlich Kinder mit Autismus, da ist natürlich eine andere Hausnummer dann nochmal.
Wie sind denn dann die Regelschüler so auf die? Also wie funktioniert das dann mit dem Zusammenarbeiten und so bei den Inklusionsschülern?
Also vielleicht ein Rückschritt. Corona war dann natürlich, es hat uns um Jahre nach hinten geworfen.
Ja.
Und vor allem auch in diesem Bereich, weil durch diese häufige Trennung da noch mehr getrennt wurde. Aber genau das ist ja das, was wir wollen, dass die Kinder miteinander arbeiten und miteinander Ergebnisse finden, zusammenkommen, aber auch miteinander zum Beispiel Mittagessen machen oder die Pause miteinander verbringen. Also alles Dinge, die das vorantreiben, dass das funktionieren kann einfach in dieser Zusammenarbeit. Und die Schüler selber sind auch ganz unterschiedlich. Mhm. Also für den einen Schüler ist das selbstverständlich und man hat auch andere Schüler, die sich schwer tun erst einmal. Und man sieht im Unterricht, dass die neben einem Schüler mit Inklusionsbedarf sitzen und erstmal nicht wissen, wie sie mit dem umgehen sollen. Das ist vor allem dann spannend, wenn ich einen Schüler habe, der so ein bisschen ein Auftreiber ist, wo du sagst, auf den müssen wir immer schauen. Und dann sitzt so ein Schüler neben einem Schüler mit Handicap und der macht natürlich auch Unsinn, schmeißt irgendwas rum, schmeißt irgendwas runter. Und der Schüler, der selber eigentlich so reagieren würde, wenn er einen Regelschüler hätte, sagt, lass mich in Ruhe und schmeißt auch hin, macht nichts. Also er reagiert ganz anders. Und das ist dann wirklich oft spannend zu beobachten, wie sie miteinander umgehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, das zu lernen auch. Ja, der ist genauso. Und das ist eine Aufgabe von uns auch oder von den Lehrkräften zu sagen, du, wenn der das macht, dann sag ihm das auch, dass dich das stört einfach. Aber da ist jeder wirklich einfach ein bisschen anders.
Ja. Wie ist das dann bei den Eltern so jetzt? Vielleicht auch von Regelschülern gibt es dabei die, wo sagen, nee, möchte ich so nicht? Oder sind die eigentlich da alle ganz offen?
Auch da muss man ehrlich und transparent sein. Wir haben alle möglichen Fälle. Also wir haben wirklich Eltern, die das strikt ablehnen, was ich als sehr, sehr schade empfinde.
Ja.
Weil ich sage, es ist ein Teil unserer Gesellschaft. Also da fehlt es noch an vielen, vielen Entwicklungsschritten in meinen Augen. Wir haben aber viele Eltern, die absolut offen sind. Es gibt wirklich alle möglichen und alle möglichen Arten. Und ich würde mir wünschen, dass da alle einfach ein Stück weit offener sind und auch offener miteinander umgehen. Also das ist halt einfach so, wie es ist. Und ich finde, das macht Gesellschaft aus, dass man miteinander umgeht und wie man miteinander umgeht natürlich.
Und finden Sie, dass dieses System für jedes Kind geeignet ist, also auch für so Regelschüler, dass da vielleicht auch welche gibt, die, wo man sagt, naja, sollten vielleicht nicht unbedingt in eine Inklusionsklasse stecken, wenn es schon recht auftreibend ist oder sowas?
Meinen Sie jetzt das Inklusionsprofil als solches für die Schule oder in der Partnerklasse?
Als Inklusionsprofil jetzt in der Schule.
Also auch da ist es wieder so eine Einzelfallentscheidung. Also wir schauen uns ja alle Schüler an und sagen, passt der jetzt in diese Partnerklasse rein? Das ist der Punkt 1. Weil auch da brauche ich Schüler, die stark sind, die damit gut umgehen können. Und wenn es ums Inklusionsprofil geht, ist es was, wo der Klassenverband wachsen muss. Das heißt, ich muss als Schule, als Schulleiter, aber auch als Lehrer, als Kollege, allen Individuen, allen Schülern und Schülern die Möglichkeit geben, zusammenzuwachsen. Und das geht aber nur, wenn wir es ausprobieren.
Ja.
Also es macht keinen Sinn zu sagen, das wird nicht klappen, der schafft es nicht. Sondern wir müssen wirklich diesen Verband mal laufen lassen letztlich. Und dann stellt man fest, kann das funktionieren oder geht es gar nicht. Und da sind die Erfahrungen, dass das in 1, 2 eigentlich gut funktioniert, dass in 3, 4 das manchmal schwierig sein kann. Hat mit Entwicklungsschritten der Kinder auch zu tun, ist aber auch was, glaube ich, in meinen Augen so ein bisschen leistungsorientiert auch ist, weil man dann häufiger trennen muss, weil gerade dann sind die Noten dann immer wichtiger hinsichtlich Übertritten und was auch immer. Und dann gehen da oft so Baustellen auf.
Ist es dann so, dass so quasi Regelschüler denken, oh ja, also ich muss besser sein oder ich bin besser mit dir, weil der braucht ja Förderbedarf? Oder kommt es eigentlich nicht vor, dass der meinen, sie ist dann über den?
Ja, ich würde sogar sagen, sind auch wieder alle Möglichkeiten offen. Wenn ich jetzt an meinen aktuellen Unterricht denke, ich habe aktuell eine Inklusionsklasse, eine Partnerklasse in Religion und Sport. Also zwei unterschiedliche Partnerklassen.
Ja.
In Sport klappt das relativ gut, weil man da einfach anders arbeitet. In Religion taucht aber immer wieder mal das Problem auf, dass die Regelschüler sagen, ja, wieso müssen wir jetzt da so viel abschreiben und die anderen brauchen das nicht? Wo man dann wirklich sagen muss, ja, ihr wisst ja, da wird das nicht einmal abgefragt. Das ist, die Leistung wird nicht eingeholt. Und manchmal funktioniert auch Schreiben nicht. Also das sind wirklich zwei Paar Stiefel. Wo man die Schüler wieder sensibilisieren muss, muss man sagen, schaut mal, das können sie einfach nicht leisten. Aber sie können andere Sachen ganz, ganz gut. Und da müsst ihr Auge drauf haben.
Und so als abschließende Frage, was taten Sie raten allgemein? Wie soll man am besten mit solchen Leuten, die wo irgendwie Inklusionsbedarf haben oder irgendwie Handicap umgehen?
Ganz normal. Also ich würde jeden so nehmen, wie er ist. Und wir stellen oft fest, die Menschen, die Kinder, die Schüler, die jetzt ein Handicap haben, sind oft sehr, sehr offen. Ja, gehen auf einen sehr offen zu, sehr freundlich, sehr herzig. Und genauso sollte man ihnen auch begegnen. Also wirklich, ja, mit der Offenheit, die sie verdienen. Und immer mit dem Hintergedanken, was kann ich einfach Gutes für diesen Menschen auch machen? Bei Schule ist es klar, dass man sagt, wie kann ich ihn am besten fördern, entwickeln, was hilft ihm auch. Und ich würde es ganz gerne auf die Gesellschaft übertragen, also da nicht irgendwie komisch zu reagieren, sondern zu sagen, nein, das ist echt, das gehört zu unserer Gesellschaft dazu und ist ein wichtiger Faktor, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, da ist Offenheit ein Schlüsselwort, ganz klar.
Das stimmt. Ich finde ja, das gehört nicht nur an Leute mit Handicap, sondern an jeden.
Absolut, natürlich alle.
Soll man an der offen gegenüber sein.
Richtig, genau. Also es hat eigentlich nichts mit Handicap zu tun, sondern egal welche Nationalität oder welche Hautfarbe oder was auch immer, sondern es ist wichtig, dass man diese Offenheit und Flexibilität sich bewahrt und miteinander ordentlich und ehrlich kommuniziert.
Das stimmt. Ja, und so sind wir leider schon wieder am Ende von unserer heutigen Folge angelangt. Das sind doch tolle abschließende Worte. Sag ganz herzlichen Dank an Herrn Habereder, dass er sich für uns Zeit genommen hat. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt bei mir.
Ja, absolut.
Super, perfekt. Genau, und damit verabschiede ich mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns in zur nächsten Folge wieder, wenn wir noch tiefer in das deutsche Bildungssystem eintauchen. Macht's gut. Ciao.